Herr Jesus Christus, wir wollen dich jetzt um deine Gnade bitten, dass du selber durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist zu uns redest, uns begegnest. Dir sei die Ehre. Amen. Ja, Einheit feiern, es ist ein Text angegeben, über den ich auch predigen möchte, Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Soweit das Wort Gottes. Einheit feiern, das ist eine wunderbare Anweisung. Denn wir haben allen Grund, diese Einheit zu feiern. Diese Einheit, um die es heute geht, ist ein gewaltiges Geheimnis, ist etwas Wunderbares und Einzigartiges. Wir erleben es, die ganze Welt strebt nach Einheit und die bekommt es beim besten Willen nicht hin. Gemeinde Gottes ist was völlig anderes. Wir erleben hier an der Gemeinde Gottes eine Einheit, die seinesgleichen sucht, die menschlich überhaupt nicht zu machen ist. Da ist kein Unterschied, wenn Menschen zu Christus kommen, zwischen Juden und Heiden, zwischen Deutschen und Iranern, Iranern und Belgiern. Nicht ein Unterschied. Ich weiß jetzt nicht, was bei Belgier so lustig ist, aber da ist kein Unterschied, soll es nicht sein, und das ist ein Übungsfeld zwischen Jung und Alt. Da ist kein Unterschied zwischen Arm und Reich, gebildet, weniger gebildet. Gott hat uns beschenkt mit einer Einheit, die nirgends zu finden ist und die einfach wunderbar ist, und sie ist mehr als das. Diese Einheit, die Gott gibt, ist ein großes Geheimnis. Diese Einheit bedeutet eigentlich nichts anderes als ein Blick in die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist die Einheit, Gott alles in allem. Und das ist etwas so Tiefes. Wir haben eine Einheit, wo wir uns ergänzen dürfen. Wir haben eine Einheit, wo geistliche Vollmacht mit verbunden ist. Wir haben eine Einheit, wo wir einen lebendigen Christus mitten unter uns erleben können. Also Einheit feiern, also wir könnten heute anfangen und gar nicht mehr aufhören. Einheit feiern. Aber um was geht es? Hier in unserem Text, da heißt es, es ist die Einheit des Geistes. Was ist das für eine Einheit, die wir feiern möchten? Einheit des Geistes ist keine Einheit im Sinne von rationaler, verbaler Verständigung, kein Produkt von Diplomatie. Es ist eine Einheit, die wir gar nicht schaffen können und auch nicht müssen. Diese Einheit, um die es hier geht, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Wunder Gottes, ein Wunder der Gnade Gottes. Und deshalb auch nicht die Aufforderung, Einheit herzustellen, sondern die Aufforderung, Einheit zu bewahren. Und das ist alles, was wir können. Einheit des Geistes ist etwas, was grundsätzlich da ist, weil es nämlich um die Einheit des dreieinigen Gottes geht. Die Einheit des dreieinigen Gottes, in die wir als gläubige Menschen, als wiedergeborene Menschen mit hineingenommen werden. Das wird sehr schön deutlich in Johannes Kapitel 17. Da betet Jesus zum Vater und unter anderem betet er: Vater, ich bitte, dass Sie, das sind seine Jünger, alle in uns, also in uns, in dir, Vater, in mir, in uns eins sind. Das heißt, wir werden hineingenommen. Er sagt, ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins sind, das sind wir. Und jetzt kommt's, wie du, Vater, in mir bist, das ist die Dreieinigkeit. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, genau so sollen auch sie in uns Vater und mir, sagt der Herr Jesus, genauso sollen sie in uns eins sein. In uns eins, ich in ihnen und du in mir, betet der Herr, auf dass sie vollkommen eins seien. Der Vater ist in Christus und wir sind durch den Glauben in Christus. Wir in ihm und er in uns, in die Einheit eines dreieinigen Gottes hineingenommen. Sichtbar wird diese Einheit im ganzen Umfang in der Ewigkeit. Und dann ist auch das Ziel, das ist auch das Ziel der ganzen Schöpfung. Es heißt im 1. Korintherbrief, wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat. Auf das, Gott sei alles in allem. Ewigkeit bedeutet Gott alles in allem. Die ganze Schöpfung vereint in Christus, in Gott. Das ist die Ewigkeit und das ist ein so gewaltiges Geheimnis und etwas so Großartiges. Es geht also um nichts, was wir machen oder leisten könnten, noch müssen. Abgekürzt, durch den Glauben an Jesus Christus, die Vergebung der Schuld, den Herrschaftswechsel von unserem Ich zur Herrschaft Gottes, dadurch geschieht etwas, tatsächlich. Paulus schreibt im Epheser 1, in Christus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Da ist etwas geschehen. Wir haben den Geist Gottes empfangen. Und dann heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das bedeutet, nicht wir tun etwas, sondern mit uns geschieht etwas. Wir werden wiedergeboren. Das heißt, wir, die wir hier sitzen, sind es überwiegend schon. Wir sind wiedergeboren worden. Dadurch, dass wir den Geist Gottes empfangen haben. Und das ist der Unterschied zu jeder Religion. Es ist der Unterschied zur Religion. Ich, und das wird euch vielleicht wundern, als Pastor oder Prediger, bin kein religiöser Mensch. Und ich habe auch keine Religion. Ich habe einen lebendigen Christus. Und das ist der Unterschied. Es geht nicht um Leistung, es geht nicht um eine menschliche Idee, es geht auch nicht um ein Regelwerk. Und der Glaube ist kein für Wahrhalten, sondern gelebte, vertrauensvolle, reale und damit natürlich auch erfahrbare Beziehung. Nicht einmal Lehrfragen stehen im Mittelpunkt. Es geht um Beziehung und zunächst nicht Lehrgebäude, wobei die Lehre von erheblicher Bedeutung ist. Aber zunächst einmal geht es nicht um eine Lehre, sondern es geht um eine reale Beziehung, die da ist oder auch eben nicht da ist. Und deshalb werden in unserem Text im Anschluss nur vier notwendige Lehrfragen, die wirklich notwendig sind, erörtert. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, Ein Gott und ein Vater. Ein Herr. Jeder, der sich als Christ bekennt, muss den Herrn als den Herrn bekennen. Und als Kyrios, als Herr der ganzen Welt, das hört sich ein bisschen abstrakt an, aber es geht um das Persönliche. Wer sich für einen Christen hält, wer sich zu Christus bekennt, muss ihn akzeptieren als den Herrn. Da geht kein Weg dran vorbei. Entweder er ist dein Heiland, dein Retter und dein Herr, oder er ist nichts von beiden. Das Bekenntnis, ein Herr, muss da sein. Wie das praktisch auszusehen hat, das ist eine ganz andere Frage. Das hat letztendlich der Betroffene, der Gläubige selbst zu bewerten. Mir persönlich aber fällt zur Umsetzung der Herrschaft Christi in meinem Leben nur die Lehre der Bibel, das Gebet und die Führung des Heiligen Geistes ein. Ja, denn jeder lebt individuell in seiner Gottesbeziehung. Aber Christus als der Herr ist unumgänglich. Und an irgendetwas muss ich das ja festmachen. Und deshalb, für mich ist es keine Frage, für mich ist die Lehre der Bibel verbindlich, verpflichtend, das Gebet und die Führung des Heiligen Geistes. Einfach, weil ich gar keine andere Offenbarung, Kraftquelle zur Erkenntnis und Umsetzung des Willens Gottes kenne. Aber es bleibt, wer Christus als Herrn bekennt, für den gilt letzten Endes Römer 14,4, an jeder steht oder fällt seinem Herrn. Das ist eine Gewissensfrage. Jeder hat seine persönliche Christusbeziehung. Also, unumgänglich ein Herr, unumgänglich ein Glaube. Zu dem Glauben muss ich nicht viel sagen. Denn ohne Glauben, ohne Vertrauen zu Gott hin, ist es selbstverständlich unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu ihm kommen möchte, der muss natürlich glauben, dass er real ist. Das ist ja logisch in sich selbst und ein Belohner derer ist, die ihn suchen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und das ist, ja, Gott hat Humor, ja. Jetzt stehe ich hier als ehemaliger Heide, als ehemaliger Baptist, mittlerweile ein guter landeskirchlich, wie nennt man die uns überhaupt? Landeskirchlich Gemeinschaftler? Nee, Gemeinschaftler? Okay, und jetzt stehe ich hier als Gemeinschaftler. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Steigerung ist, finsterer Heide, Baptist und Gemeinschaftler, aber ich finde es sagenhaft, dass ich jetzt hier stehe und über die Taufe reden darf. Die Taufe ist das Zeugnis überhaupt und mehr als das, es ist auch tatsächlich ein Handeln Gottes. Über die äußere Form möchte ich an dieser Stelle, weil ich ja so klug bin, gar nicht viel sagen. Aber entscheidend ist der Inhalt. Die Taufe symbolisiert den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und durch die Taufe wird klar, wir sind als Sünder mit Christus gestorben und mit ihm wieder auferstanden zum ewigen Leben. Das ist Inhalt der Taufe. Und das ist verbindlich und notwendig. Ja, ein Gott, ein Glaube, eine Taufe. Zu der äußeren Form etwas. Jetzt sage ich doch noch was. Zunächst aus der Sicht des Baptisten. Wir sind ja für Gäste. Zunächst aus der Sicht des Baptisten. Wie sollte ich einem Landeskirchler die Gemeinschaft verwehren, wo er doch offensichtlich den Heiligen Geist genauso empfangen hat wie ich? Aus Sicht von uns aus der Gemeinschaft, wie sollte ich einem Baptisten die Gemeinschaft verwehren, wo sie doch offenkundig denselben Heiligen Geist empfangen haben wie ich. Ja, also von daher, ihr seht mich hier in meiner Position sehr glücklich. Also ich habe da jetzt nicht das Problem. Aber Taufe ist einer der vier wesentlichen Punkte. Und dann der letzte Punkt, ein Vater. Glaube an den einen Schöpfergott. Und der eine Schöpfergott ist nicht derselbe, der in allen anderen Religionen zu finden ist. Es gibt nur einen Schöpfergott, das ist aus dem Alten Testament der Elohim, der Schöpfer. Und das ist der Gott, der sich alleine in Christus offenbart. Also das ist diese Einheit. Die Frage jetzt, und ihr Lieben, ich habe mich jetzt wirklich beeilt, ja? Das ist... Die Frage ist jetzt aber die Praxis. Wie sollen wir in Einheit leben? Die Einheit des Geistes Gottes hat Folgen und muss auch für die Welt sichtbar sein. Und deshalb bin ich froh, dass wir eine Allianz-Gebetswoche haben, ja, damit die Leute das auch sehen, dass diese Einheit da ist. Und es heißt, Jesus, nochmal Johannes Kapitel 17, wie du Vater in mir bist und ich in dir, genau so sollen auch sie in uns eins sein. Also wir sind in dieser Einheit, wenn wir in Christus sind, unser Leben übergeben haben. Aber dann heißt es auch, dass wir in Christus wandeln müssen. Durch den Heiligen Geist, das ewige Leben, bedeutet, oder das ewige Leben durch den Heiligen Geist bedeutet nicht automatisch, dass ich auch darin wandle. Deshalb die Aufforderung des Paulus, wenn wir im Geiste leben, und das tut jeder wiedergeborene Mensch, wenn wir im Geiste leben, dann lasst uns auch im Geiste wandeln. Ja, das sind also zwei verschiedene Geschichten. Es gibt Christen, die meinen, sie sind zum Glauben gekommen und sind jetzt eben gläubig und dann laufen die eben so los. So. Aber das ist es nicht. Ja, es ist ein Unterschied, im Glauben, im Geist, den Geist zu haben und im Geist zu wandeln. Und die Einheit, von der die Rede ist, die so wundervoll ist, die solche gravierende Auswirkungen hat, erleben wir nur, wenn wir im Geiste Gottes wandeln. Auf Christus bezogen formuliert Paulus es so: Wenn ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Auch hier wieder zwei verschiedene Dinge. Ja, ihr habt den Christus empfangen, dann wandelt auch in ihm. Ihr habt den Heiligen Geist empfangen, dann wandelt auch in ihm. Das bedeutet praktisch, ich vertraue seiner Gnade. Ich bitte den Herrn täglich mehrmals, dass er mir aus Gnade, dass er mich aus Gnade erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Ich bitte um die Erfüllung mit seinem Geist und lasse mich dann durch ihn leiten. Was in der Regel durch seinen inneren Frieden und Freude und eine ruhige inwendige Sicherheit passiert. So werden wir geführt durch den Heiligen Geist. Und das ist wirklich eine gute Nachricht, denn das Reich Gottes, heißt es in der Schrift, ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist doch mal. Also das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Ist das nicht schön? Und darin dürfen wir leben. Sind wir vom Geist Gottes erfüllt, dann erleben wir diese Einheit, die so großartig ist und tatsächlich zum realen Erleben der Einheit mit Gott und den anderen Gläubigen führt. Hier könnte man jetzt so viele Zeugnisse geben. von Gebet. Ja, da hat einer eine Not, er betet zum Herrn um Hilfe. 200 Kilometer entfernt betet ein anderer Christ, kommt auf die Idee, diesen Christen aufzusuchen und ihm Hilfe zu leisten, unabgesprochen. Das ist Einheit durch den Geist Gottes. Oder wir erleben es im 24-Stunden-Gebet. Jemand anders betet, du überlegst die ganze Zeit, was du beten könntest. Endlich bist du dran und dann betet jemand anders genau das, was du gerade beten wolltest. Ja. Oder wie oft erleben wir es, ja, dass ein Prediger kommt und hat einen Predigtext und da kommt jemand, macht die Begrüßung und hat genau denselben Text. Ja. Hier erleben wir die Einheit und die Gegenwart des lebendigen Gottes und das ist etwas Sagenhaftes und Großartiges. Und es hat enorme Auswirkungen. Es hat Auswirkungen in der Vollmacht. Es hat Auswirkungen, Paulus sagt, wenn ein Heide in eure Versammlung kommt, der spürt, der erlebt, dass der lebendige Gott mitten unter euch ist. Und da fällt er nieder und kann gar nicht anders und sagt, ich bekenne ja, der lebendige Gott ist hier mitten unter euch. Das sind Dinge, die geschehen durch die Einheit des Heiligen Geistes. Aber wenn wir nicht im Geiste wandeln oder ihn nicht einmal haben, dann brauchen wir über diese Einheit überhaupt nicht sprechen. Ja? Also das ist die eine Seite. Es ist manchmal schon recht arm, wie Versammlungen bezeichnet werden als Einheit des Heiligen Geistes. Ja, da geht es sehr oft um eine diplomatische Absprache. Ja, das ist aber nicht die Einheit, von der hier die Rede ist. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Die Einheit, die wir nicht machen, die wir aber im Heiligen Geist leben können, die bewahren wir. Das ist unsere Verantwortung. Die bewahren wir, indem wir alles meiden, was den Geist dämpft, in uns selbst oder im Gegenüber. Dazu gehört, dass wir die Einheit, die da ist, Gott geschenkt, nicht dadurch zerstören, dass wir etwas sagen oder tun, was den Gegenüber so rational oder emotional so sehr trifft, dass der Gegenüber den Frieden Gottes verliert. Das gilt es zu vermeiden. Ja, also Beispiel, zwei Christen kommen zusammen aus unterschiedlichen Lagern. Sie haben eine Einheit, beide vom Geist Gottes erfüllt. Nehmen wir Gemeinschaftler und Baptist, kommen zusammen, freuen sich in dem Herrn und haben eine tiefe Einheit. Da kommt der Baptist auf einmal auf einen ganz blöden Gedanken, von dem er genau weiß, dass das den Gemeinschaftler provoziert. Und dann sagt er seinen ganz doofen Gedanken. Und der Gemeinschaftler, wir sind übrigens die Lieben als Gemeinschaft, ja, wir sind sensibel und lieb. Der Gemeinschaftler ist sensibel und lieb und der Baptist, gerade noch die Einheit im Heiligen Geist, man freut sich. Und der Baptist, der sagt so ganz nebenbei sowas furchtbar verdreht Böses. Ja. Und dadurch wird der Gemeinschaftler in seiner Seele so sehr tangiert, dass es den Geist Gottes überlagert. Der Geist Gottes, in dem Gemeinschaftler in dem Fall, zieht sich zurück aufgrund der seelischen, emotionalen Erregung. Das geschieht, weil der Geist Gottes uns nicht zu Marionetten macht. Ja, die Seele des Menschen hat immer die Oberhoheit. Und jetzt kann ich also vom Geist Gottes erfüllt sein, aber ich kann jetzt so in meiner Seele getroffen werden, dass meine erregte Seele den Geist Gottes dämpft. Ja, und dann ist die Einheit dahin. Und das ist gemeint mit bewahret diese Einheit. Ja, also, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, ist die absolute Notwendigkeit. Und dann geht es darum, diese Einheit zu bewahren. Und das ist unsere Aufgabe. Und ich sage euch im Vertrauen meiner lieben Gemeinde, so furchtbar sind die Baptisten gar nicht. Die kämen gar nicht auf die Idee, so etwas Furchtbares zu sagen. Ja. Also so ist gelebte Einheit möglich. Und dann wird sie auch nach außen hin sichtbar und wir selber erleben wirklich wunderschöne und kräftige Dinge durch die Gegenwart Gottes, die sonst nicht möglich wären. Wird der Geist gedämpft und verlieren diese Einheit des Geistes, das heißt die Einheit mit Gott selbst, dann auch mit dem Nächsten, dann beten wir und suchen erneut den Frieden Gottes. Denn das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist und nur der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, nur der kann unsere Herzen und Sinne, Gedanken und Gefühle, Absichten und alles andere bewahren in Christus Jesus. Und jetzt habe ich mich so erregt und übrig bleibt nur ein Amen. Amen.